Perfektionisten würden jetzt sagen, ja, wo genau ist denn jetzt, Alex, du sagst mir, es soll zwischen 5,30 und 5,45 laufen, aber wo genau soll ich jetzt lieber eher 5,35 oder 37 laufen? Der Körper ist ja nicht da. Das heißt, alles, was in diesem Bereich drin ist, hat Entwicklungspotenzial.
Wir alle lieben unsere langen, entspannten Läufe durch den Park, bei denen wir einfach mal abschalten können. Das steht heute aber leider nicht auf dem Plan. Stattdessen stellen wir uns den harten, schweißtreibenden Einheiten, die uns schneller machen. Richtig gehört, es geht um Intervalltraining, Schwellenläufe und VO2 Max-Training. Dafür habe ich, euer Host Elliot, dieses Mal Lauftrainer Alexander Maisoller an meiner Seite. Alex war selbst 10 Jahre lang als Profiathlet unterwegs und wurde in dieser Zeit 5-facher deutscher Meister im 400-Meter-Lauf. Er war also sehr schnell und kennt sich deshalb mit schnellen Einheiten bestens aus, auch wenn er es mittlerweile als Familienvater etwas ruhiger angehen lässt. Trotzdem gehören in seinem Coaching Tempoeinheiten immer dazu, egal auf welchem Level oder auf welcher Distanz die Leute unterwegs sind. Warum, erfährst du gleich. Wir sprechen über verschiedene Formen und Benefits des Tempotrainings, über mentale Strategien, um ans Limit zu gehen und typische Fehler, die im schnellen Training gerne mal übersehen werden. Also, wir legen direkt los mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo Alex, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir an diesem schönen Montagmorgen?
Hey, danke. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, mir geht's großartig. Also, ich sitze hier gerade vorm Fenster und gucke raus ins schöne Grün und die Sonne scheint und so kann eine Woche starten, würde ich sagen.
Ja, klingt gut. Bei uns in Berlin ist leider sehr grau. Also ich muss sagen, eher ein trüber Start in den Tag. Freut mich, dass du die Sonne wenigstens bei dir hast.
Auf jeden Fall.
Du hast ja schon erzählt, du hast ein krasses Wochenende hinter dir. Du warst einen Halbmarathon gelaufen. Willst du mit unseren HörerInnen ein bisschen was sharen?
Ja, war ganz spannend und eigentlich auch relativ spontan. Ein kleiner Trip mit der ganzen Familie tatsächlich. Also ich habe Frau, beide Kinder auch mitgenommen. Und es ging am Freitag nach Göteborg, um Samstag dann den Halbmarathon zu rennen und bin dann gestern, also Sonntag, wieder zurückgekommen. Es war sehr kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viele Menschen und eine Stadt, die, ja, ich sag mal, ein Riesenfestival, nur wo es ums Laufen ging. Ja. Also es war schon eine richtig schöne Erfahrung und richtig cool.
Ja, ich habe viel davon gehört, aber selber noch nicht teilgenommen. Deswegen cool, dass du es für uns übernommen hast und es empfehlen kannst. Also du würdest sagen, es ist eine Empfehlung?
Ja, also man muss es mal gemacht haben, wenn man jetzt dahin reisen möchte und sagt, ich will da unbedingt Bestzeit laufen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es sind dann echt viele auf der Strecke und man muss halt echt gucken, wo kann man da links und rechts vielleicht ein bisschen ausweichen. Aber ansonsten wirklich eine schöne Stadt, schöner Lauf. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ja, cool. Also hast du dir dann auch vorher keine Bestzeit gesetzt oder bist du eigentlich mit der Erwartung rangegangen, dass du schnell laufen wirst?
Also man muss ja immer auch so Startzeiten angeben. Da bist du meine klassische Standardzeit irgendwo angegeben. Aber das war relativ schnell klar, als ich dann auch irgendwie am Start lange warten musste. So, nee, heute machst du was Entspanntes.
So flexibel muss man dann halt auch sein. Ist ja auch gut, dass man sich dann nicht ärgert, ne? Weil solche Leute gibt's ja auch, die dann irgendwie total verbissen da rangehen und dann merken, oh nee, das klappt jetzt nicht. Und dann können die aber auch nicht so umswitchen in, dann mache ich's ja nur for fun.
Ja, das stimmt. Das ist dann auch gar nicht so einfach. Da hast du recht.
Ja. Okay, aber du hast ja gerade gesagt, Halbmarathon-Distanz. Das heißt, dass du ja dann durchaus auch längere Strecken läufst und nicht nur so das klassische 400 Meter, in dem du dich ja profiliert hast, so innerhalb deiner Laufkarriere, sage ich jetzt mal. Seit wann läufst du auch längere Strecken oder hast du das immer parallel gemacht? Wie sieht es da so bei dir aus?
Also natürlich so ich muss dazu sagen, ich bin jetzt schon 10 Jahre eigentlich raus aus diesem 400-Meter-Business. Und natürlich macht man irgendwo so ein bisschen Grundlage, aber der Fokus beim 400-Meter-Training ist halt eben viel Laktat produzieren und eben knallhart zu laufen. Aber nachdem ich aufgehört habe, war immer schon mal am Wochenende immer mal ein langer Lauf, so 60 Minuten für einen 400-Meter-Läufer immer ja, ein langer Lauf, voll. 60 Minuten. Ne? Also das habe ich immer dann gemacht, aber so nach der Karriere ging es dann immer schon relativ früh los, auch 5 Kilometer, 10 Kilometer, auch mal im Training mal 15, 16 Kilometer ganz entspannt und dann war der erste Halbmarathon auch relativ greifbar.
Okay, ja, gut, spannend natürlich immer zu sehen. Ich finde das immer ganz faszinierend, wenn Leute aus so kurzen Distanzen kommen, aber dann doch auch längere Distanzen für sich entdecken. War das dann irgendwie eine Umstellung für dich, auf einmal nicht mehr so dieses klassische schnelle Laufen im Fokus zu haben? Oder war Schnelllaufen trotzdem für dich immer noch ganz oben, also auf der Prio-Liste? Wie hast du dich da so, ja, vielleicht hat sich da deine Perspektive auch ein bisschen geändert im Laufe der Jahre.
Also wenn ich jetzt so an Göteborg denke, wo ich jetzt ganz entspannt gelaufen bin, war das eigentlich immer bei mir, dass wenn ich einen Wettkampf gemacht habe, immer diesen Leistungsgedanken auch hatte. Also ich konnte mich nicht an den Start stellen und sagen, ach, heute gucke ich mal, was wird, sondern wenn, gebe ich Gas. Und so war es dann auch bei den Volksläufen, die ich mitgemacht habe. Also wenn ich am Start stehe, kam dann oft die Frage, und wie war der Lauf? Ja, war schön. Du, ganz ehrlich, ich war im Tunnelblick. Ja. Ich habe von der Strecke vom Rand gar nichts mitbekommen. Ja. Da war das Rennen auch schon zu Ende. Früher hatte ich damit schon ein bisschen zu tun, ne, zu sagen, ey, langsam laufen fällt mir dann auch schwer, also wenn, muss ich richtig machen, aber mittlerweile ist Laufen einfach, das ist ganz anders als 400 Meter Training, es ist ja so ganzheitlich und es macht einfach Spaß, kann man von 400 Meter jetzt vielleicht nicht so wirklich sagen.
Okay. Auch schon mal gut zu wissen, dass es selbst den Leuten, die 400 Meter laufen, nicht so viel Spaß macht. Ich würde ja erwarten, dass du dann die Tempoeinheiten richtig abgefeiert hast.
Das schon, ja. Aber dann so ein Wettkampf, also 400 Meter ist echt undankbar, was den Körper betrifft.
Okay, also würdest du sagen, dass du jetzt das Laufen mehr genießen kannst eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Also irgendwann kommt man vielleicht auch an den Punkt, auch für alle, die zuhören, ne? Am Anfang kann es laufen, wie kann das Spaß machen oder ist das schwer? Na klar, am Anfang ist es vielleicht schwer, weil du es halt noch nie gemacht hast und die Beine tun weh, aber irgendwann bist du ja in so einem Rhythmus drin, wo dieses ganz entspannte, lockere Laufen ohne Druck dann auch irgendwann keine Aufgabe mehr wird, sondern man macht es einfach. Und dann merkt man erstmal die ganzen positiven Aspekte und dann macht es einfach unglaublich viel Spaß.
Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Wir hatten alle diese Anfangsphase, in der es Laufen nicht Spaß gemacht hat, aber hoffentlich bleibt man dann natürlich dran und schafft es dann über diese erste Hürde irgendwie hinauszuwachsen, ne, bis es dann sich leichter anfühlt. Okay, und wie würdest du sagen, als du dann so ein bisschen die Umstellung gemacht hast vom sehr schnellen kurzen Distanzen zu längeren, war das dann schwer für dich, da dann nicht mehr so sehr den Leistungsgedanken zu haben oder hattest du den trotzdem die ganze Zeit und warst so, na gut, dann werde ich jetzt eben auf 10 Kilometer total schnell. War das jemals eine Überlegung für dich, dann trotzdem da sehr hohe Ambitionen zu haben?
Nee, also von dem Leistungsniveau, was ich bei den 400 Meter hatte, da war ich natürlich dann bei 5 Kilometer oder 10.000 Meter auf der Bahn weit entfernt, ne, weil es dann eben dann doch eine ganz andere Energiebereitstellung war. Aber so die Volksläufe, diese 5 und 10 Kilometer Läufe, die hatte ich immer schon die Ambition, auch da vielleicht meine Bestleistung aufzustellen und vielleicht auch besser zu werden. Für mich ist das so, ich muss schon am Ende sagen, ich habe irgendwie alles gegeben.
Ja.
Und wenn ich dann das gesagt habe, dann bin ich auch dann zufrieden. Ne? Dann mache ich mir auch keinen Vorwurf, dass ich nicht die Bestleistung gelaufen bin, weil ich weiß, okay, das war in meinen Möglichkeiten und das konnte ich abrufen und dann ist das auch okay so.
Ja, okay. Ja, es ist ja auch eine gesunde Einstellung an der Stelle. Das würde man sich ja auch wünschen für alle anderen Leute, die an Wettkämpfen regelmäßig teilnehmen, dass man mit sich selber zufrieden ist am Ende. Ne?
Ja. Ja.
Okay. Du bist ja trotzdem heute unser schneller Läufer, unser Trainer bei dem Thema schnelles Tempotraining. Ich würde sagen, es ist nur meine persönliche Empfindung, vielleicht hast du da andere Beobachtungen gemacht, da du ja auch mit vielen Leuten zusammenarbeitest, dass viele Freizeitläufer eher Respekt haben vor Tempoeinheiten. Würdest du das so unterschreiben? Woran liegt das deiner Meinung nach? Was sind da so deine Erfahrungen?
Also Persönlichkeitsstrukturen sind ja tatsächlich dann wirklich sehr unterschiedlich. Und es gibt die eine Gruppe, die dieses total abfeiert und sagt, boah, ich liebe das einfach, so ein Tempowechsel, Fahrtspiel, schnell, langsam. Und das mache ich lieber als dieses monotone Laufen. Ich glaube, da gibt es jetzt so nichts dazwischen. Da gibt es die Befürworter, die sagen, hey, ich liebe Intervalle. Und auf der anderen Seite die sagen, boah, nee, ich hasse Intervalle. Ja. Da mache ich lieber meinen langsamen Dauerlauf. So dazwischen habe ich so das Gefühl, gibt es wenig, ne? Also entweder oder. Das ist so die Erfahrung, die ich in meinem Coaching auch mache mit anderen Athleten, die dann dazu bekommen.
Wie würdest du sagen, ist es bei dir? Weil du hast ja jetzt beide Seiten gesehen so ein bisschen. Hast du da eher die Balance?
Also ich mache natürlich auch total gerne Intervalle. So, und das bleibt auch immer. Es sind natürlich andere Intervalle geworden, als sie beim 400-Meter-Training waren. Aber dieses wirklich so mal an die Leistungsspitze gehen über ein paar Sekunden, ich sag mal 30 Sekunden Shuffle Runs oder so oder eine Minutenläufe, das macht mir schon deutlich mehr Spaß. Aber wenn ich meinen so langsamen Dauerlauf mache, dann nutze ich das eher, um den Kopf frei zu bekommen und sagen, hey, jetzt bin ich eine längere Zeit unterwegs. Und mache mir dann da nicht so viel Gedanken. Aber beim Intervalltraining, da bin ich fokussiert. Okay. Da muss auch Intervall nach Intervall auch abgespult werden. Also da ist dann schon wieder Tunnelblick angesagt.
Ah, okay. Da verfällst du dann so ein bisschen in dein altes 400-Meter-Ich.
Genau.
Okay. Spannend. Ja, das würde man gerne mal so sehen, wie das dann gegenübergestellt aussieht. Bestimmt interessanter, den unterschiedlichen Fokus dann zu sehen. Gab es dann oder gibt es auch immer noch dann bestimmte Tempoeinheiten, die dir am meisten Spaß gemacht haben oder Sachen, die du auch vielleicht besonders gehasst hast? Das ist ja auch, gibt's ja auch immer, ne, dass man da Favoriten und weniger Favoriten hat.
Also was ich beim 400-Meter-Training damals, aber oft ist es ja auch so, das, was man so am meisten hasst, ist eigentlich das, was am meisten jemanden bringt. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Und bei mir war es immer so, Intervalle so 10 mal 300 Meter mit langer Pause dazwischen. Das ist ja auch nochmal so ein großer Unterschied, weil man macht ja wirklich bei 10 mal 300 in 34 Sekunden, ja, die man da abspult, macht man dann irgendwie eine Serienpause von 5-6 Minuten, wo man wirklich dann irgendwie nur steht und nicht locker trabt. Ja, also das ist ja auch nochmal komplett anders, das Intervall, als wenn ich jetzt klassisch ein VO2 Max Training mache, wo ich dann irgendwie 5x3 Minuten mit einer ganz lockeren Trabpause dazwischen mache. Also solche Intervalle mache ich eigentlich nicht mehr. Aber ansonsten so alles, was so zwischen, ich sag mal, 2 bis 4 Minuten im VO2 Max Bereich ist, das macht mir persönlich am meisten Spaß.
Okay, spannend. Ja, ich meine, da werden wir auch nachher ein bisschen mehr einsteigen, was da vielleicht so die Vor- und Nachteile von was, von welchem Training sind. Weil du davon geredet hast, dass jetzt manche Leute, ja, denen man das eher so ein bisschen schmackhaft machen muss. Wie würdest du denn AusdauerläuferInnen davon überzeugen, warum ist Tempotraining trotzdem wichtig, auch unabhängig vielleicht von der Distanz, auch für Leute, die nur Marathons oder Halbmarathons laufen, was sind da so die Benefits? Wie würdest du das den Leuten denn ja näher bringen?
Also auf der einen Seite haben wir das Laufen, ne? Also das, was wir den ganzen Tag ja irgendwie dann auch machen in unterschiedlichen Tempo-Varianten. Aber mir geht es auch immer ein Stück weiter darum, wie funktioniert der Körper und was müssen wir eigentlich tun, um stoffwechselmäßig irgendwie das Richtige für unseren Körper zu tun. Und da führt dann eben kein Weg dran vorbei, wenn man eben seinen Motor, sage ich ja immer gerne, ne, also unsere Leistung ist irgendwie so die PS, die wir am Auto haben, und unseren Tank, den wir am Auto haben, ist eher so diese Grundlage, also unser Fettstoffwechsel. Das ist halt eben wichtig, dass wir so eine Mischung aus allem machen, dass unser Körper einfach lernt, alle Energiebereitstellung im Körper ja optimal zu trainieren. Und dann gehört es halt eben dazu, dass man auch mal schneller rennt, als man sich vielleicht gerade irgendwo wohlfühlt. Und deswegen kann ich das nur, klar, für alle, die anfangen, die machen natürlich am Anfang noch nicht diese Intensitäten, aber auch da besteht natürlich die Möglichkeit zu sagen, komm, mal 30 Sekunden, mal ein bisschen schneller laufen, sodass die Zunge vielleicht mal auf dem Boden hängt. Das darf auch sein. Ne? Also deswegen ist es immer aus der Stoffwechselperspektive, ne? Was können wir eigentlich mit unserem Körper eigentlich tun? Und da gehört halt eben dieses Intervalltraining einfach dazu.
Okay, ja. Du würdest es also sogar AnfängerInnen so ein bisschen ans Herz legen. Das ist ja, manche Leute raten ja dann immer komplett erstmal davon ab und so, aber du hast da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht.
Natürlich kommt es immer auf die Person an, ne? Also nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Und na klar, wenn ich noch nie laufen war, dann ist das so das Klassische, ne? Eine Minute mal ganz locker laufen, dann gehe ich mal vielleicht 2 Minuten, laufe mal 1 Minute locker und dann vielleicht auch ein bisschen losgelöst vom Tempo, überhaupt erstmal reinzukommen. Aber dann spricht nichts dagegen, vielleicht auch mal, selbst wenn es nur in der Gesamtzeit irgendwie nur 3 oder 4 Minuten waren, die ich mal irgendwie schneller gelaufen bin, weil ich vielleicht 5x30 Sekunden schnell gemacht habe, dann ist das vollkommen in Ordnung, finde ich. Ne? Also wenn wir mal hinterm Bus herrennen müssen, weil wir den irgendwie nicht bekommen haben, da fragt uns auch keiner nach, hey, das war aber jetzt irgendwie nicht so gut. Gut, in dem Fall ging es jetzt darum, den Bus zu bekommen. Und unser Körper ist ja in der Lage, auch mal eine andere Leistung zu bringen, auch wenn vielleicht viele noch nie an den Punkt gekommen sind, aber unser Körper ist halt eben schon. Nicht alle sind Maschinen, aber wir sind ja irgendwo. Ja. Ne? Also deswegen, es muss immer dosiert sein, aber dann spricht auch nichts dagegen.
Das stimmt, ja. Ja, und ich meine, da merkst du ja dann wahrscheinlich auch, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, schon recht schnell, was für ein Typ sie sind, ne? Ob Leute auch Spaß daran haben wahrscheinlich oder ob sie wirklich dann so dieses langsame Laufen, G1-Bereich oder so bevorzugen. Ist ja auch immer sehr typabhängig, ob man richtig Bock hat, so Intervalle zum Beispiel dann zu ballern oder halt nicht.
Ja, definitiv. Und am Ende führen sehr viele Wege nach Rom, ne? Und eine Perspektive so als Coach ist mir auch immer wichtig, ne? Man sollte irgendwo die Freude auch irgendwo dabei haben. Und natürlich alles, was mit Überforderung zu tun hat, macht natürlich dann keinen Spaß. Und wenn öfters mal Überforderung im Training dann auch stattfindet, dann wirft man halt eher das Handtuch, als wenn man sagt, hey, das Training ist so dosiert gewesen, da waren vielleicht mal ein paar Elemente dabei, wo man sagt, puh, die waren aber anstrengend, ne? Und dann muss man halt eben die Struktur da reinbekommen und das halt eben langsam steigern, ne? Das ist auch bei vielen auch so ein Problem.
Stimmt, dass sie zu schnell zu viel wollen dann, ne? Wenn sie einmal angefangen haben.
Genau.
Ja. Stimmt schon. Also ich glaube auch gerade so Tempotraining oder auch Intervalltraining speziell kann halt sehr demotivierend sein am Anfang, weil man halt so fertig ist nach der ersten Intervalleinheit. Man hat da irgendwie, man holt da Sachen aus dem Körper raus, von denen man halt vorher nicht viel abrufen musste. Und zumindest ich, so aus meiner Erfahrung, würde sagen, meine ersten Intervalle waren halt einfach nur schmerzvoll, weil das einfach so ungewohnt war für den Körper. Und da war jetzt auch nicht die Motivation sehr groß, nächste Woche gleich direkt die nächste Intervalleinheit zu machen. Deshalb muss man da schon gucken, dass man sich dann nicht überfordert, gleich am Anfang.
Ja, definitiv.
Aber du würdest sagen, Tempotraining ist für die Leistungsentwicklung von jetzt, sage ich mal, jemandem, der auch Wettkämpfe laufen möchte, ja? Also es muss jetzt nicht so der gesundheitserhaltende Lauf sein, sondern für Leute, die wirklich auch nachher irgendwie an Läufen teilnehmen möchten. Ist dann quasi Tempotraining für die Leistungsentwicklung deiner Meinung nach unabdingbar? Braucht man das auf jeden Fall?
Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt natürlich Leute, die haben sehr viel Talent mit auf den Weg bekommen, ne, wo die Genetik einfach sagt, okay, die laufen einfach auch ohne Training irgendwie 10 Kilometer in 45 Minuten. Man fragt sich, hä, wie machen die das? Da komme ich nie ran an diese Zeit, obwohl ich schon 5-mal in der Woche trainiere. Ja. Aber dennoch ist das einfach ein wichtiger Aspekt, dass wir den Körper auch Intervalle oder ich sag mal generell Schnelligkeitstraining, dass wir das machen sollten, um halt eben irgendwo ein Stück weit besser zu werden und auch im Bereich der Volksläufe auch sich zu entwickeln und schneller zu werden.
Ja. Und würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Zeit im Trainingsjahr, an dem es sich lohnt, damit eher anzufangen? Also wenn jetzt jemand Neues zu dir kommt, gibt es da so Phasen, die du mitbedenken würdest, wenn du vielleicht nicht gerade mit Tempotraining anfangen würdest als zu anderen?
Also es gibt natürlich verschiedene Abschnitte oder Perioden, in denen man irgendwie was trainieren kann, ne? Wo man sagt, am Anfang des Jahres mache ich viel Grundlage, weil ich vielleicht einen Marathon irgendwie geplant habe. Aber generell kann man das immer einbauen. Ne? Dieser Fokus, wo man es wann wie einbaut, ist immer relativ. Auch ich am Anfang, wenn Leute bei mir ins Training kommen, bin ich ein großer Freund davon, eben halt nicht nur Grundlage zu trainieren, sondern auch das Training da schon abwechslungsreich zu gestalten und da immer mal wieder Einheiten einzustreuen, wo man sagt, oh, die waren aber jetzt interessant, das war mal was ganz Neues. Einfach um diese Abwechslung zu haben. Und dann wird man natürlich zum Wettkampf hier immer spezifischer oder man macht dann andere Sachen wieder. Aber ich würde es immer mal wieder einstreuen, weil es halt eben einfach so das Laufen so ein Stück weit belebt.
Ja, total. Sehe ich auch so. Finde ich auch gut. Abwechslung. Sich direkt an die Abwechslung zu gewöhnen, ist vielleicht auch gut, damit man nicht so der oder die Routineläuferin wird, die dann halt wirklich so die gleiche Runde jede Woche macht. Dann von Anfang an Abwechslung zu haben, ist vielleicht nicht dumm.
Auch da, ne? Es gibt auch hier wieder, die einen lieben diese Abwechslung und sagen, boah, ich muss was anderes haben, aber andere brauchen auch ihre Struktur. Ne? Da muss halt jede Woche am Mittwoch muss halt immer das gleiche Training sein und die gleiche Runde, um halt auch vielleicht diese Sicherheit zu haben, okay, das ist mein heiliger Mittwoch. Mhm. Aber auch da, ne? Also jeder ist anders und jeder braucht einen anderen Zugangsweg. Deswegen. Ne, Abwechslung auf der einen Seite natürlich super, aber irgendwo halt auch eben seine Sicherheit in dem, okay, das Training kenne ich vielleicht auch schon, das habe ich schon mal gemacht, das hat beim letzten Mal gut geklappt, das gibt mir so Sicherheit, bevor ich jetzt wieder, jede Woche neues Training, ne, wo man sagt, weiß vielleicht auch nicht.
Auch schwierig, meistens für den Körper dann ja auch eine sehr große Umstellung, wenn da wirklich gar nicht, man kann auch schwerer dann auch messen, ne, ob man sich jetzt verbessert hat in einer Distanz und Runde, wenn man dann wieder was komplett anderes macht.
Genau.
Okay, dann lass uns gerne mal reingucken, was es denn so für Arten von Tempotraining gibt. Magst du uns da mal vielleicht eine kleine Übersicht geben an Sachen, die du vielleicht, die vielleicht einmal Standard sind, aber auch Sachen, die du gerne machst oder deinen Coaches die du damit beauftragst und vielleicht auch mit einer kleinen Empfehlung, für wen sich was für eine Art von Tempotraining eignet.
Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ist natürlich sehr, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben diese Schnelligkeit in Form von Intervallen zu trainieren. Ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt natürlich einmal das Intervalltraining mit so einer wirklich erholenden Pause, wenn wir wirklich in einem Tempobereich unterwegs sind, was wir halt eben nicht lange aufrechterhalten können, weil halt eben sehr viel Laktat produziert wird und die Muskeln anfangen zu brennen und ich kann dann nicht mehr. Da braucht man halt eben mehr Pause und da bietet sich dann halt eben an zu sagen, okay, jetzt bleibe ich halt eben mal 2 Minuten stehen oder 3 Minuten locker meine Beine aus, versuche den Puls wieder komplett zu beruhigen, um dann das nächste Intervall zu starten. Ne? Das ist ja auch so klassisches Intervalltraining. Was die meisten ja irgendwie mit Intervall verbinden, ist ja das typische Fahrtspiel, ja, also wechselnde Geschwindigkeiten. Das heißt, sie machen trotzdem in ihren Augen ein Intervalltraining. Sie laufen jetzt 5x3 Minuten mit 3 Minuten Pause beziehungsweise mit 3 Minuten lockeres Traben dazwischen. Dann sprechen wir eigentlich von einem, ja, ein Intervall ist eigentlich immer mit einer lohnenden Pause, aber umgangssprachlich sagt man halt eben, dass es halt eben ein Intervalltraining ist. Das ist so der Klassiker. Dann kann man natürlich noch so Sachen einbauen wie Bergläufe oder Treppenläufe. Auch das mache ich sehr gerne, wo man mit einem erhöhten Kraftaufwand die Muskulatur natürlich ein Stück weit anders belastet. Dann läuft man vielleicht auch nicht ganz so schnell, weil es halt eben berghoch geht, aber man trainiert damit auch genau die Fasern, die wir brauchen, um auch vielleicht da ein Stück weit die Energiebereitstellung ein bisschen anders zu optimieren und zu trainieren. Ne? Also deswegen würde ich sagen, Intervalltraining auf der einen Seite, dann aber auch Fahrtspiel, auch einfach mal bei einem Lauf mal schneller, mal langsamer, mal schneller, mal langsamer. Auch das kann Abwechslung reinbringen und den Körper auch fordern. Und ja, ich wohne ja in der schönen Eifel und bei uns geht es hier hoch und runter. Das heißt, wenn ich hier laufen gehe, wird es bei so einem klassischen Intervalltraining bei mir schwer, weil es halt eben hoch und runter geht. Das mache ich dann gerne auch bevorzugt auf dem Laufband. Ja. Ansonsten alle anderen intensiven Trainingseinheiten laufe ich hier die Straße runter in ein Waldstück rein und bin dann halt nach 100 Metern an einem schönen Berg, wo ich halt richtig hochlaufen kann. Ui. Und dann gibt es halt da Tempoläufe hoch. Auch da mal trabe ich runter oder je nachdem mal gehe ich auch wieder runter für die Pause. Also das sind so die Einheiten, die ich gerne mache und die man auch mal ausprobieren sollte irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat.
Ja, wenn jetzt jemand neu einsteigt mit dem Intervalltraining, weil er oder sie es einfach ja erstmal ignoriert hat während der ersten paar Jahre oder so des Laufens, was würdest du da den Leuten dann empfehlen? Sollten sie mit so ganz klassischen Intervallen eher anfangen oder direkt mit so einem Fahrtspiel? Was glaubst du, ist vielleicht auch leichter für den Körper?
Also wenn jemand komplett neu ist und damit anfangen will, dann ist so ein Fahrspiel gar nicht verkehrt. Man läuft so auf seiner lockeren Runde, auf seiner Lieblingsstrecke und sagt dann, ach komm, alle 5 Minuten laufe ich jetzt mal für eine Minute einfach mal ein bisschen schneller. Ne? Wo man sagt, okay, dann habe ich halt eben auf meiner Stunde, die ich dann unterwegs bin ich dann irgendwie da 10-mal eine Minute mal schnell gelaufen und habe mal so eine Erfahrung gemacht, oh ja, der Laufstil hat sich ein bisschen verändert. Ich musste dann doch irgendwie mehr Schritte machen. Die Arme habe ich schneller mitgenommen. Fühlt sich auch irgendwie anders an im Körper. Aber so bekommt man da so einen Wechsel mal rein. Ne? Und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann kommen vielleicht auch die Ersten schon auf die Idee und sagen, ach, war gar nicht so verkehrt. Was gibt es denn für so klassische Intervalle? Ach, ich probiere mal irgendwie 5x500 Meter schnell und 5x500 Meter dann langsam.
Ja, lass uns da gerne mal in die Intervalle konkret reingucken. Du hast ja schon gesagt, es gibt total viele unterschiedliche Distanzen und auch unterschiedliche Mengen und unterschiedlich lange Pausen. Wenn man jetzt neu ist und noch nicht so eine Idee hat, was würdest du sagen, was sind die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Distanzen? Also wenn man jetzt vielleicht auch ausgeht von jemandem, der eher so Halbmarathon-Distanz, vielleicht sogar schon einen Marathon gelaufen ist oder so, welche Art von Intervall lohnt sich denn eigentlich für uns?
Also ich bin ein großer Fan davon, dass man es zeitbasiert macht. Warum? Gerade so als Anfänger, wenn man mal schaut, was es so alles gibt, dann sind wir immer auch so bei diesen ganzen Metern oder Kilometergeschichte oder sagt, man macht 5 mal 800, 10 mal 1000 oder wie auch immer. So, wenn ich jetzt am Anfang vielleicht noch gar nicht so schnell bin und schnell ist ja auch so ein Begriff, ne, was ist eigentlich schnell? Ja, also für jeden gibt es ein Tempo, das für jemanden schnell ist. Der eine sagt, aber es ist ja noch nicht schnell, das ist vielleicht auch langsam, aber man selber findet das schon schnell. Und da kann es halt sein, wenn ich halt auf einem Kilometer schnell irgendwie eine 7er Pace laufe, dann bin ich halt bei so einem 1000 Meter Intervall schon 7 Minuten unterwegs. Und dagegen, wenn jemand schon sehr schnell ist und vielleicht ein Intervall dann in 3 Minuten die 1000 Meter läuft, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Ne? Deswegen würde ich am Anfang schon empfehlen, wenn man anfängt, nach der Zeit zu gucken und weniger nach dem Tempo, weil dann ist es irgendwie für alle gleich. Stimmt. Und jeder kommt da so in seinen Intensitätsbereich, wo man sagt, okay, ich probiere jetzt einfach mal diese 3 Minuten so ein bisschen schneller zu laufen. Und das kriegt man dann eher hin, als wenn man sagt, oh, ich habe jetzt das Ganze als 5x1000 gemacht. Boah, da bin ich dann halt eben 5x7 Minuten unterwegs. Und das ist halt schon eine enorm lange Belastung, auch für jemanden, der noch nie im Intervalltraining unterwegs gewesen ist.
Mhm. Ja, das ist schon mal ein guter Tipp, dass man nicht danach der Distanz direkt geht. Mhm. Aber dann wäre so eine Art, also eine Steigerung für Leute, die vielleicht schon ab und zu Intervalltraining integrieren. Was würdest du sagen, wie könnte man sich dann da steigern?
Auch da, ne? Also ich empfehle meistens immer, sich immer die Gesamtzeit anzugucken, die ich unter dieser Belastung war. Also wenn ich jetzt beispielsweise am Anfang stehe und ich mache jetzt 10x1 Minute wirklich in einem intensiven Tempo und ich mir diese Zeit angucke, dann war ich 10 Minuten lang in einem intensiven Bereich, ohne diese lohnende Pause dazwischen. Das ist für einen Anfänger schon oft ausreichend, ne? Ich laufe mich vielleicht 20 Minuten oder 15 Minuten locker ein und mache dann 10x1 Minute. Dann habe ich da in dem Kern wirklich 10 Minuten mal ein deutlich höheres Tempo gelaufen und laufe dann wieder 15 Minuten aus. Ne? Dann habe ich dann trotzdem eine wirklich schöne Einheit gemacht.
Stimmt.
Und habe halt eben nicht das System überfordert, weil wenn ich dann sagen würde, okay, du hast jetzt 30 Mal eine Minute gemacht, ne? Dann bin ich schon 30 Minuten unterwegs. Und wenn ich dann schon eher im fortgeschrittenen Bereich oder Profibereich bin, dann ist 30 Minuten in so einem VO2-Max-Bereich auch schon eine enorme Leistung. Ne? Deswegen gerade so am Anfang so alles, was zwischen 10 bis 20 Minuten maximal unter Belastung halt eben.
Ja, okay, verstehe. Und dann würdest du sagen, je besser man wird, je schneller man wird, lohnt es sich dann auch die Distanz zu verlängern oder die insgesamte Zeit zu verlängern, die man das trainiert? Oder sollte ich mich eher darauf konzentrieren, einfach nur schneller zu werden auf derselben Strecke im Endeffekt?
Ja, sowohl als auch. Also hier ist es so, dass man natürlich irgendwie so ein bestimmtes Tempo auch nur eine gewisse Zeit halten kann. Ne? Wenn ich jetzt in Vollsprint gehe, dann sind es vielleicht nur 30 Sekunden, aber man muss ja auch erstmal das Tempo herausfinden, wo man da jetzt gerade steht, um halt eben damit 3 Minuten schnell zu laufen oder halt auch eben 4. Und auch da wieder, um nochmal auf dieses Belastungsempfinden zu gehen, ne? Wenn ich auf einem Tempo und das Gefühl oder habe das Gefühl, ich bin bei einer Intensität von 8, also die Zunge, die hängt schon, ich bin schon richtig am Keuchen und am Häscheln, dann wird man merken, nach 3 Minuten ist hier aber echt schon bald der Ofen aus und da muss man halt eben dann diese Pause machen. Und je länger natürlich das Intervall geht, ob ich jetzt 2 Minuten mache, 3 Minuten, 4, dann sollte die Pause dazwischen auch schon ein bisschen erholend sein, aber natürlich nie in die vollständige Erholung, sondern immer so ein bisschen Platz lassen, um halt im nächsten Schritt wieder da ein Stück weit anzuknüpfen, um halt eben auch diesen Trainingseffekt zu gewährleisten. Ne? Und dann würde man sagen, okay, ich bleibe in der ersten Woche, bleibe ich mal bei diesen 3 Minuten und mache dann in der nächsten Woche, erhöhe ich den Umfang, also ich sag mal Häufigkeit an erster Stelle vor Umfang und schlussendlich dann letztendlich die Intensität. Ja, also das heißt, ich habe jetzt 3x3 Minuten gemacht, in der nächsten Woche mache ich 4x3 Minuten, dann mache ich 5x3 Minuten und dann gehe ich vielleicht mal auf 3x4 Minuten und mache das dann halt eben so, wird dann halt irgendwie nachher dann länger. Ne?
Verstehe, okay. Also daran kann man sich schon mal orientieren, dass man sich da ja lieber auf die Art steigert. Und sowas wie Bergsprints würdest du dann aber eher erst fortgeschrittenen Leuten empfehlen oder kann das auch jeder Anfänger oder jede Anfängerin statt des Intervalltrainings machen?
Auch das ganz entspannt. Also ist dir das ganz entspannt. Ne? Also da kann man auch gerne mal bei sich um die Ecke mal den Berg was hochrennen. Ne? Also auch hier wieder losgelöst von der Pace. Wenn ich jetzt nach Pace unbedingt trainieren will, dann geht es halt eben nicht. Aber auch da wieder kann man sagen, ich gehe nach dem subjektiven Belastungsempfinden und renne halt jetzt hier hoch. Und dann wird man relativ schnell merken, meine Schrittfrequenz wird ein bisschen langsamer, das wird alles ein bisschen träger und schwerer, aber kann man genauso gut hochlaufen, auch als Anfänger. Ne? Also, aber auch hier wieder, ne, die Dosis macht das Gift. Ne? Also da wirklich eher, auch wenn man das Gefühl hat manchmal, ach ja, es läuft ja gerade gut, ich mache jetzt noch zwei mehr, dann wirklich, und das ist, glaube ich, das größere Training, dann zu sagen, nee, bei den zwei bleibt es jetzt, beim nächsten mache ich dann einen mehr. Weil einfach Bänder, Knochen, Sehnen, das braucht halt eben alles deutlich längere Anpassungszeit als das Herz-Kreislauf-System. Und das klappt vielleicht die erste, zweite, dritte Woche gut und dann merkt man doch irgendwie, ah, da haben die ersten Wehwehchen, schleichen sich da ein,
ja,
weil vielleicht doch das Intervall vielleicht doch zu viel gewesen.
Toll, ja. In dem Moment fühlt man sich, meinst du, wahrscheinlich gut, aber im Nachhinein kriegst du dann die Rechnung, ne? Ja, also doch immer dran halten, was der Trainingsplan oder der Trainer oder die Trainerin einem da aufgeschrieben hat. Das hat meistens schon Sinn.
Meistens hat das schon Sinn und es ist immer eine Mischung aus beidem, ne? Also die reinen Zahlen, die man als Trainer, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die Umfänge gemacht oder ich bin jetzt, wenn man sich so an die 80-20-Regel oder 70-30 hält, ne, 80% wirklich locker und diese 20% intensives Training, wo man sagt, da ist halt wichtig, dass man irgendwie diese Umfänge auch erreicht. Aber natürlich muss man auch auf den Körper hören, ne, weil das gehört immer, Körper und Geist gehört genauso dazu wie Zahlen, Daten, Fakten, weil es kann alles super gewesen sein. Ich habe alle Zeiten erfüllt im Training, aber das subjektive Empfinden sagt, boah, ich schlafe nachts schlecht, ich habe mir geht's auch nicht so gut, obwohl die Zahlen stimmen. Ne? Da muss man halt einfach sagen, okay, da müssen wir reagieren. Ne? Dann ist es vielleicht Zahlen super, dass du es geschafft hast, aber es macht einfach Sinn, was rauszunehmen. Ne?
Ja.
Hör auf den Körper. Ich sage immer, der Körper, der ist dein Feedback-Instrument. Und auf dieses Feedback, was der Körper spielt, da muss man so ein Stück weit drauf hören. Auch wenn es schwerfällt, manchmal das einstufen zu können. Was ist das jetzt für ein Feedback? Klar, wenn ich jetzt sage, oh, Achillessehne fängt an zu zwicken, was mache ich? Ne? Behandle ich jetzt mal die Achillessehne, aber wo kommt das Ganze her? Ne? Also das ist halt eben total wichtig, dass man da auf den Körper einfach hört, was der einem sagt.
Voll, ja. An der Stelle dann quasi nicht nur dem Trainingsplan folgt. Also zumindest nicht in die Richtung. Nicht quasi überstrapazieren, ja.
Genau.
Okay, wie oft würdest du so Tempoeinheiten eigentlich in die Woche einbauen? Also da kann man ja vielleicht auch sich mal angucken, je nachdem, wie viel jemand schon läuft. Ne? Was wären da so deine Empfehlungen?
Also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, klar, wenn wir jetzt von Top-Athleten sprechen oder Leute, die schon Ewigkeiten laufen, die auch irgendwie 5, 6 oder 7 Trainingseinheiten die Woche machen. Aber in der Regel, die meisten, die wollen so mit 3-mal in der Woche irgendwie ihr Laufen gestalten.
Ja.
Und da empfehle ich dich irgendwie 2-mal was Lockeres zu machen. Und einmal dann in dem Fall irgendwie ein schönes Intervall. Ne? Oder man hat vielleicht einen langen Lauf, vielleicht ein kleineres Fahrtspiel, was wir am Anfang gesagt haben, ne? Oder eben gesagt haben, wo man mal vielleicht ein bisschen das Tempo einfach mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und dann ein Intervall. Das wäre so für jemanden, der 3-mal in der Woche laufen geht, eigentlich eine schöne Empfehlung. Viele machen den Fehler und laufen dann irgendwie bei den 3 Einheiten alle irgendwie schnell in ihrem Wohlfühltempo.
Stimmt.
Und da muss man dann sagen, okay, welchen Aspekt verfolgst du? Willst du einfach, ja, die 3-mal das Gefühl haben, du hast dich verausgabt? Oder möchtest du sagen, nee, eigentlich will ich schon irgendwie das Ganze vernünftig machen? Dann empfiehlt es sich halt eben, 2 lockere und eine in dem Fall intensivere Einheit zu machen.
Mhm. Du empfiehlst dann auch eher zum Beispiel auf so ein, ne, Schwellentraining, Fahrtspiel oder so zu gehen oder Intervalle, anstatt dieses klassischen Tempolaufs, wo man dann zum Beispiel 5 Kilometer in der Wettkampf-Pace einfach durchläuft. Was würdest du sagen? Das erste wäre eher so mehr beneficial?
Ja, also das ist ja auch spannend, ne? Also ganz oft höre ich im Coaching so, Alex, ich habe jetzt bald meinen ersten Halbmarathon. Ich glaube, ich würde gerne in 2 Wochen würde ich mal die 21 auch rennen. Mal gucken, wie schnell sie denn aktuell laufen kann.
Ja.
Ne? Also wenn man, das ist ja nicht vonnöten. Man glaubt dann zwar immer, aber für den Kopf ist es ganz gut, schaffe ich überhaupt diese 21 Kilometer, wenn man sie nicht gemacht hat. Ne? Aber es wäre nicht vonnöten, dann auch da irgendwie schon zu versuchen, mal gucken, wie schnell schaffe ich es denn aktuell, die 21 zu laufen. Vielleicht klappt es dann auch im Wettkampf ein bisschen schneller. Ne?
Ja.
Das ist auch vielleicht so ein bisschen das Thema. Ja, also Man muss ja auch noch mal differenzieren zwischen diesem, ich sag mal, Intervalltraining von VO2 Max, also wie intensiv ist es wirklich oder bin ich an meiner Schwelle? Aber um da erstmal hinzukommen, müssen wir ja natürlich auch erstmal wissen, wo ist denn ungefähr meine Schwelle? Ne, viele, die einfach so laufen gehen und noch gar keine Berührungspunkte mit einer Leistungsdiagnostik haben oder ganz genau wissen, wo ist denn meine Zone? Da ist es dann eher so, dass man sagt, hey, das ist auch schon deutlich schneller als mein eigentliches Renntempo. Da sprechen wir halt eben von VO2 Max. Und das ist ein bisschen einfacher zu steuern, als zu sagen, ich mache jetzt, laufe jetzt fünfmal 5 Minuten Schwellentraining, wo ich wirklich an so einem Peak laufen muss, wo ich weiß, okay, hier ist so dieser Steady State, also ja, ausgeglichen von Laktat. Das ist für viele noch schwieriger, als einfach zu sagen, ja, jetzt mache ich mal 3 Minuten. Und es ist natürlich auch so, dass wenn ich dieses VO2 Max Training mache, habe ich natürlich auch ein Stück weit irgendwo auch eine Entwicklung meiner Schwelle. Natürlich, je spezifischer nachher wir reingehen, kann man das ausbauen. Aber für jemanden, der generell sagt, ich will einfach schneller werden, dann bin ich eher so beim, ja, da darf schon mal deutlich schneller sein, ne? Vielleicht gar nicht so lange diese Abschnitte ziehen wie bei einem Schwellentraining, wo man auch mal 10 Minuten vielleicht ein hohes Tempo rennt, ne?
Ja, ich meine, das ist halt auch mal so, ne, wie du sagst, ist ein bisschen schwer zu sagen, mach mal schneller, weil wie viel ist denn schneller? Wie gehst du da damit um mit den Leuten, die du dann trainierst? Welche Vorgaben gibst du denen dann, um sie zu fördern irgendwie in ihrem Training? Ändert man dann einfach die Pace oder wonach gehst du da?
Also ich lasse immer beides mit einfließen, das heißt einmal die Pace und auch die Herzfrequenz. Und bei mir ist auch am Anfang so, wenn bei mir die Leute anfangen, machen sie auf jeden Fall eine Leistungsüberprüfung, um zu gucken, wo stehen sie denn überhaupt. Denn den größten Effekt hast du, wenn du adaptiv trainierst. Und adaptiv trainiert bedeutet einfach, dass du da anfängst, wo du auch aktuell stehst. Viele machen den Fehler und die sagen, ach ja, ich laufe jetzt mal ein bisschen, auch so ein Volkslauf, 10 Kilometer, suche ich mir mal einen Trainingsplan raus, der ist auf 60 Minuten, das probiere ich jetzt mal. Sie haben aber vielleicht ein Niveau von 70 Minuten. Ja. So, da ist das 10 Minuten schneller, als man vielleicht aktuell kann. Und da kriegt man natürlich auch irgendwo eine Zeitvorgabe, eine Pace-Vorgabe, die ich einhalten muss in meinen Intervallen. Und das kann dann oft schon überfordern und viel zu schnell sein, weil der Körper noch nicht an diesem Punkt ist. Und dann kommt dann oft, dass man sich verletzt oder irgendwie Probleme hat oder dass die Lust schnell verloren geht, weil es halt einfach zu schnell und zu schwer ist. Ja. Deswegen gehe ich halt immer hin und mache entweder einen 1000-Meter-Test oder vielleicht auch mal einen Schwellentest von 40 Minuten, wenn man schon 40 Minuten laufen kann, um zu gucken, wo steht die Person denn dann? Und bekommt dann von mir die Handlungsempfehlung, natürlich, wenn ich dann mit Laufuhr auch unterwegs bin, ne, mit einer GPS-Uhr, mit einer Herzfrequenzuhr, und dann bekommen sie natürlich auch genaue Vorgaben, um halt wirklich auch in den einzelnen Zonen zu laufen. Aber wenn ich das Ganze natürlich nicht habe, und ich habe ganz viele Anfänger, die auch dabei sind, da ist erstmal das Thema der Uhr, der Geschwindigkeit erstmal zweitrangig, bis sie an diesen Punkt kommen, wo sie halt eben auch mal entspannt mal 10, 15 Minuten am Stück auch mal laufen können. Ja. Auch die gibt es, ne, wo man sagt, okay, jetzt kannst du 10, 15 Minuten am Stück laufen und jetzt fangen wir mal an, wirklich mal nach einer Zeit zu gucken. Oder jetzt macht es auch Spaß, nach Pace zu laufen, wo du weißt, hey, das sind die Zonen, in die du reinkommen kannst. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich das erste Mal mit meiner Garmin-Uhr oder mit meiner Polar mal so ein VO2-Max-Training oder Schwellentraining von 10 mal eine Minute mache, dann kommen natürlich die nächsten Fragen. Innerhalb einer Minute habe ich es gar nicht geschafft, das Tempo zu treffen. Da war die Zeit schon wieder vorbei. Ne? Auch das ist Learning by Doing. Ne? Das muss man ein paar Mal gemacht haben, um zu verstehen, hier ist ungefähr meine 4:30er Pace, jetzt weiß ich ungefähr, wie fühlt sich das an. Ne?
Ja, das ist auch viel Experimentieren am Anfang, ne?
Total.
Ja, verstehe. Okay, aber das ist ja auch schon mal super spannend, wie du halt diese Tempoeinheiten steuerst, ne? Wenn jetzt jemand eine Laufuhr hat, ob du dann eher nach Herzfrequenz gehst, halt wie du meintest, nach Pace auch. Guckst du denn alle Parameter an im Nachhinein oder vorher oder wie würdest du da vorgehen?
Ja, ich gucke mir von allen Athleten schon immer beides an, weil wenn ich jetzt vielleicht in Frankfurt und den ganzen Tag nur gerade laufe, ne, dann ist es gar kein Problem, nach der Pace zu gehen, aber viele sind halt auch im Trail unterwegs oder können halt tatsächlich aufgrund der Gegebenheiten nur ein Fahrtspiel machen, weil es halt eben hoch und runter geht, da funktioniert das mit der Pace nicht. Ja, also da kann ich halt eben nicht meine Geschwindigkeit, wenn es gerade berghoch geht, halten. Da ist dann interessanter zu gucken, okay, wo sind denn meine Herzfrequenzzonen? Ne? Auch da muss ich mir halt eben die Herzfrequenz angucken. Wenn ich dann sehe, okay, beim Intervalltraining ist jetzt jemand so weit unter seinem Niveau geblieben, dass man sagt, okay, beim nächsten Mal musst du den Berg schon ein bisschen schneller hochrennen. Also die Intensität muss schon höher sein als das, was du heute gemacht hast, ja, ne, um einfach ein gutes Feedback geben zu können.
Ja, okay. Aber das ist ja dann auch was sich die Leute da draußen mitnehmen können, selbst wenn sie ohne Trainerin oder Trainer trainieren, dass man sich immer beides lieber anguckt, um daraus dann auch so ein bisschen abzuschätzen, wie fordernd es jetzt für den Körper wirklich war.
Total. Und wenn wir bei Herzfrequenz sind, auch das ist ja immer total schwer. Oder warum, ich habe so mit so vielen schon zu tun gehabt, die gesagt haben, boah, nee, Laufen macht mir gar keinen Spaß. Ich habe das mal mit angefangen und dann habe ich gehört, ich darf nur Puls 130 haben. So, das war bei mir noch nicht mal schnelles Gehen. Ja. So, dann macht dieses Herzfrequenztraining auch irgendwo dann keinen Spaß, da drauf zu gucken, weil man irgendwie so eine klassische Handlungsempfehlung sich irgendwo gefunden hat, die vielleicht gar nicht zu meinem Körper passt. Ne? Dann lieber zu sagen, hey, ich lasse die Herzfrequenz mal weg und versuche generell erstmal das Laufen irgendwie zu trainieren und reinzukommen. Und wenn man da erstmal drin ist, dann kann man immer nachher noch, ach ja, guck mal, jetzt macht das mit der Herzfrequenz Sinn. Vielleicht kann ich auch mal bis 138 oder 139 oder 141 gehen, ohne dass es jetzt dramatisch ist. Ne? Ja. Und dann bekommt das Training wieder ganz andere Freude oder ganz anderen Fokus. Ne?
Ja, also kann es auch ein bisschen überbewertet werden, gerade am Anfang.
Ja, das finde ich schon.
Ja, ja, das habe ich auch schon öfters gehört am Anfang, dass man nur nach Puls trainieren soll. Ist halt, ja, wenn man dann am Anfang natürlich immer eine erhöhte Herzfrequenz hat, weil es so ungewohnt ist für den Körper, gibt es halt auch nicht viel Sinn, sich dann dazu so sehr zu drosseln. Ne?
Und der Körper, wie ich gesagt habe, ist ja auch ein bisschen Feedback-Instrument. Es gibt Tage, da läufst du deine lockere Runde, du bist richtig gut drauf und da bleibt die Herzfrequenz unten. Ne? Und es gibt halt Tage, da läufst du los, da ist die Herzfrequenz irgendwie bei 160 und denkst, hey, ich laufe jetzt trotzdem die gleiche Pace wie vorher. Was ist denn jetzt da los? Ja, vielleicht war die Nacht schlechter, vielleicht hatte ich eine schlechte Herzfrequenzvariabilität, vielleicht habe ich zu wenig getrunken, vielleicht hatte ich dann doch ein bisschen mehr Stress. Ne? Deswegen immer beides begucken oder begutachten, ne? Die Zahlen, Daten, Fakten, aber halt auch eben das Subjektive, was der Körper dir sagt.
Ja, das wäre ja jetzt so ein klassischer Fehler, den auch vielleicht LäuferInnen dann machen beim Tempotraining. Sind dir da noch so andere Sachen aufgefallen vielleicht, die Leute irgendwie, ja, vielleicht weil sie es falsch gelesen haben oder irgendwo falsch gehört haben, immer wieder falsch machen?
Also der Mensch oder der Körper ist ja, klar gibt es vielleicht nachher so einen Punkt, wenn wir in der Trainingssteuerung sind, wenn man es laborgenau macht, ne, wann habe ich denn wie viel Laktat im Blut, ne? So dieses Steady State, wo ist denn genau die Zone, wo ich irgendwie an der richtigen Stelle trainiere? Aber eine Sache ist ganz wichtig, Perfektionisten würden jetzt sagen, ja, wo genau ist denn jetzt, Alex, du sagst mir, ich soll zwischen 5,30 und 5,45 laufen. Aber wo genau soll ich jetzt lieber eher 5,35 oder 37 laufen? Der Körper ist ja nie starr. Das heißt, alles, was in diesem Bereich drin ist, hat Entwicklungspotenzial. Deswegen ist immer mein Reden, als ich immer sage, pass mal auf, wenn wir im Kern die Einheit gut treffen, wenn wir eine Einheit haben, das wäre 100%, wenn wir davon 90% von der Einheit irgendwo getroffen haben, ne, und du mal eine Abweichung hast, da warst du mal ein bisschen zu schnell, da mal ein bisschen langsamer, haben wir aber im Kern alles richtig gemacht. Und darauf kommt es an, dass im Kern die Einheit gut ist und dann sollte man sich nicht so sehr auf diesen einzelnen Abschnitt versteifen und sagen, boah, das war voll die schlechte Trainingseinheit, ich habe jetzt irgendwie in jedem Block bin ich irgendwie 2 Sekunden langsamer gewesen, als ich eigentlich hätte sein sollen. Da hat schon Entwicklung stattgefunden.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, toll, das Training war umsonst.
Ja, ja.
Ne? Also da einfach so ein bisschen flexibel sein. Wenn man das Intervall schon macht, dann einfach zu sagen, hey, das war irgendwo auch eine, auch wenn sie sich nicht so gut angefühlt hat, die Einheit, man hat sie gemacht und es diente dazu, den Stoffwechsel einfach ein bisschen zu trainieren, um nachher besser zu werden.
Ja. Fallen dir auch vielleicht so technische Fehler manchmal auf? Also würdest du sagen, dass man Lauftechnik, Schrittfrequenz, auch gerade Körperspannung beim Tempotraining anders handhaben muss als bei einem lockeren Dauerlauf?
Ja, also der Laufstil verändert sich ja eigentlich immer von jedem Tempo, was wir machen. Klar, wenn ich jetzt aus dem Langsprint komme, wo ich jetzt herkomme, da ist auch so eine Vorbereitung noch eine ganz andere. Ne? Da macht man sich irgendwie 40 Minuten erstmal warm. Davon sind irgendwie 20 Minuten Laufkoordination, um halt eben diesen Laufstil zu perfektionieren, weil man halt eben im Idealfall 400 Meter die perfekte Lauftechnik hat, die beste Effizienz, um halt eben energieschonend trotzdem schnell ins Ziel zu kommen. Und das, wenn man jetzt mal schaut und jetzt wie in Göteborg beispielsweise, wo knapp 62.000 Läufer und Läuferinnen irgendwie auf der Strecke waren, da hat man schon, ich will nicht sagen 62.000 verschiedene Laufstile gesehen, aber schon wirklich Unterschiede von Tag bis Nacht. Und bei den einen fragt man sich, boah, das sieht total ungesund aus, der läuft aber wahnsinnig schnell.
Stimmt.
Und auf der anderen Seite sagt man, boah, das sieht aber richtig schön aus und frequent, aber ist das total langsam.
Ja.
Also dieses effizienzbasierte Laufen ist schon irgendwo wichtig und kann wirklich auch helfen, damit schneller zu werden. Als 400-Meter-Läufer oder generell als Leichtathlet perfektioniert man das. Und ich bekomme auch oft die Frage gestellt, ist dieses, Alex, ich soll ich Lauf-ABC machen? Und eine Sache beim Lauf-ABC ist ganz wichtig, du brauchst irgendwie so eine didaktische Anweisung von außen.
Ja.
Weil du kannst natürlich sagen, ja, mach mal einen Hopserlauf, mach mal Fußgelenksarbeit, mach mal Anfersen und dann machst du das für dich. Aber du kriegst ja kein Feedback. So. Und dieses Feedback ist gerade in dieser Effizienz total wichtig, zu verstehen, worauf kommt es denn an? Und deswegen ist das, hat das schon eine große Bedeutung, weil je länger der Lauf ist und je effizienter ich laufe und wenn ich mit jedem Schritt weniger Energie brauche, weil ich halt eben sehr gut laufen kann, was meine Technik anbelangt, das macht enorm viel aus auf einem Marathon. Deswegen würde ich schon sagen, dass man da auch einiges rausholen kann, wenn man halt eben lernt, energiesparend zu laufen.
Ja, fallen dir manchmal dann da so, ja, weiß ich nicht, Muster auf, gerade auch zum Beispiel beim Tempotraining, dass Leute da eine bestimmte Sache meistens nicht so, noch nicht so raus haben körperlich?
Einmal ist es natürlich diese koordinative Fähigkeit. Also auch wenn ich lange kann, oder wenn ich, bleiben wir bei den 400 Metern, ich konnte jetzt die 400 Meter relativ schnell laufen, 46,42, klar ist das jetzt nicht Weltspitze, wo man sagt, okay, die laufen auch nochmal 44 Sekunden, aber 46, oh, ist schon eine, damit war es schon eine gute Zeit und das ist natürlich eine hohe Geschwindigkeit, die man laufen muss. Und viele haben beim Intervalltraining, weil sie halt immer nur dieses eine Tempo haben, haben sie nicht diese Fähigkeit dieses koordinativen Zusammenspiels, wie schnell kann eigentlich so ein Bein oder so ein Arm miteinander arbeiten. Und deswegen fällt es für viele schwer, aus dem eigentlichen Laufstilmuster herauszukommen und dann mal vielleicht den Schritt zu verändern. Ne, das merkt man immer wieder, dass gerade im Bereich des längeren Laufen viel Energie einfach flöten geht, weil sehr wenig Core-Spannung auch da ist. Beim Sprint brauchst du wahnsinnig viele stabilisierende Muskulatur, das brauchst du generell, ne, die du auch anspannen musst, um halt eben schnell durch die Kurve da rennen zu können. Wenn man jetzt beim 400 Meter ist und man durch die letzte Kurve läuft, ne, dann lädt man sich ja schon wirklich in die Kurve rein.
Ja.
Und wenn ich jetzt beim Göteborg-Halbmarathon auf die letzte Zielgerade komme, dann laufe ich ganz entspannt locker um die Kurve. Da hat man ja nicht das Gefühl, ich werde aus der Bahn getragen.
Voll,
ne? Also deswegen braucht man diese Spannung. Das habe ich eigentlich immer ja schon trainiert, seitdem ich klein bin.
Ja.
Und deswegen merke ich das auch beim längeren Laufen, dass ich diese Rumpfspannung habe, wo man merkt, okay, jetzt lässt die Spannung in der Bauchmuskulatur nach, in der Oberschenkelrückseite. Man macht sich immer kleiner beim Laufen. Es wird immer schwerer, Oberschenkel machen vorne zu. Das sind schon große Punkte, an denen man arbeiten kann, wenn man neben dem klassischen Intervalltraining, was auch schon, wenn man es macht, auch dafür sorgt, dass man irgendwie stabiler wird. Aber man sollte auch zusätzlich den Körper dann auch noch Übungen mit an die Hand geben, wo man sagt, ich trainiere wirklich mal Bauch- und Rückenmuskulatur, Oberschenkel, Rückseite, dass man eben über den, je länger der Lauf geht, einfach in der Lage ist, den Körper aufrecht nach vorne bewegen zu können.
Ja, absolut. Ja, dann lass uns doch gerne da mal reingucken. Was würdest du denn, du würdest Leuten dann auf jeden Fall Krafttraining einhergehend quasi empfehlen? Gibt es da bestimmte Übungen, die auf jeden Fall mit rein müssen, damit man dann eben sein Intervalltempo verbessern kann, beziehungsweise die Haltung auch gerade einfach nur beim Tempotraining verbessert?
Also auch da wieder, ne, also die perfekte Übung. Andere sagen, Beintraining macht gar keinen Sinn, ich laufe ja schon so viel, ne? Ich mache jetzt persönlich auch gar nicht mehr so viel in Anführungszeichen klassisches Krafttraining, weil ich eher so funktionell unterwegs bin. Mhm. Aber generell da auch was einbeinige Sachen zu tun hat, ne? Also so Lunges, Ausfallschritt, linke und rechte Seite, trotzdem auch mal Squats, ne? Viel Plank, ne? Also alles, was mit der Bauch- und Rückenmuskulatur zu tun hat, aber auch gerne Oberschenkelrückseite. Ne? Auch die wird oft vernachlässigt, weil gerade so beim Sprint diese Abdrückphase, um sich wirklich nach vorne zu drücken, arbeitet man sehr stark über die Oberschenkelrückseite. Deswegen sieht man ja auch oft bei Leichtathleten, wenn sie irgendwie sprinten, wenn mal eine Verletzung irgendwie kommt, dann ist oft immer die Oberschenkelrückseite, weil man die stark ansteuert. Und wenn ich jetzt so klassisch laufen gehe, haben viele ja gar nicht das Gefühl, ach nee, Oberschenkelrückseite merke ich eigentlich kaum. Ja. Ich laufe eigentlich immer nur über die Vorderseite, immer so am Knie vorne, der Quadrizeps, der wird immer fest, aber Oberschenkelrückseite habe ich eigentlich nie Probleme. Ja, deswegen auch gerne Oberschenkelrückseite, ne? So ein Glute Bridge, also am Rücken legen, dann Füße anstellen, dann die Hüfte heben und senken, sodass man den Po wirklich anspannt. Ne? Gerade so die Po-Muskulatur, großer Po-Muskel, der Gluteus, ja, der will auch gerne trainiert werden, ne? Der einfach für die gute Stabilität sorgt und dann halt eben auch die Oberschenkelrückseite. Genauso wie Bauch- und Rückenmuskulatur. Oft passiert es nämlich, je länger ich laufe und ich vielleicht dann doch ins Hohlkreuz falle, ja, und der Hüftbeuger vielleicht auch ein Stück weit verkürzt ist, da muss mein Körper natürlich irgendwo kompensieren. Und wenn er anfängt zu kompensieren, dann knicken die Füße nach innen und dann habe ich vielleicht die eine oder andere Verletzung, die dann auftaucht, die vielleicht nicht gekommen wäre, hätte ich vielleicht eine sauberere Körperhaltung gehabt während des Laufens, weil eben die Kraft da ist.
Ja, okay. Also durch eine gewisse Kraft, die wir uns aufbauen, verbessern wir auf jeden Fall unsere, ja, eigentlich unsere Effizienz beim Laufen, dann gerade auch auf Geschwindigkeit, auf Tempoeinheiten. Ja.
Ich weiß, es macht nicht so viel Spaß, aber auch wenn man nur einmal damit in der Woche anfängt, vielleicht für 20 Minuten ein bisschen was zu tun, hat das einen wirklich sehr, sehr großen Effekt. Und der langfristige Effekt, ja, der ist, den muss man sich immer wieder mental vor Augen rufen, dass es einfach dabei hilft, wirklich lange beschwerdefrei laufen zu können und nicht Absolut. Halt eben ein paar Wochen, weil ich sag mal, die Pause, die wir machen müssen, weil wir verletzt sind, die tut oft mehr weh,
ja,
als wenn wir sagen, ach, dann habe ich halt eben einmal 20 Minuten Krafttraining gemacht, dafür habe ich diese Pause von 4 Wochen, wo ich gar nicht laufen konnte.
Absolut.
Ne? Das Voll. Sieht man erstmal nicht, aber ist vielleicht nochmal so als Motivation ein bisschen hilfreich. Ne?
Total, ja. Okay, Krafttraining also auch ganz wichtig für Tempoeinheiten. Müssen wir uns aufschreiben, ja. Wie sieht's aus mit so Warm-up und Cooldown? Da hast du ja bisher kurz drauf eingegangen, dass zum Beispiel man sich sehr lange aufwärmt, wenn man zum Beispiel auf 400 Meter sprintet natürlich. Gibt's da noch so Tipps, die du vielleicht für Leute hast da draußen? Was würdest du sagen, wie lang, wie kann man sich aufwärmen vor einer Tempoeinheit?
Ja, wie am Anfang eben gesagt, ne, gerade bei 400 Meter, da sind wir in der maximalen Belastung. Der Muskel zuckt extrem schnell, der muss halt eben extrem wahr sein. Da kann man nicht halbherzig rangehen, weil dann ist die Verletzung eigentlich vorprogrammiert. Und wie wärmt man sich da auf? Auch da beginnt das Aufwärmen in der Regel mit Einlaufen. Das ist laufende Sportart. Wenn man sich andere Sportarten anguckt, was machen Fußballer? Die laufen sich in der Regel ein. Was machen andere Sportarten? Die laufen sich in der Regel ein. So, jetzt haben wir eine Sportart gewählt, wo Laufen irgendwie alles dient. Deswegen, wenn jetzt jemand wirklich sagt, er hat so ein bisschen Probleme, ne, um in dieses schnelle Laufen zu kommen, dann generell sowieso locker so ein bisschen einlaufen. Und dann würde ich so alles, was mit einer dynamischen Beweglichkeit zu tun hat, ne? Schwunggymnastik, Fußgelenke mal ein bisschen kreisen, ne? Also die Gelenke vorbereiten, so dass man halt eben das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich bereit, so ein Intervalltraining zu starten. Das kann man dann auch gerne nochmal unterbrechen, wenn man sagt, komm, ich laufe jetzt mal 10 Minuten ein, mache ein bisschen Mobility, so dass es dynamisch bleibt und starte dann eigentlich mit der Einheit. Und gegen Ende das Cooldown, das würde ich dann eher statisch machen, weil der Muskel halt sehr stark halt eben zusammenzieht. Ja? Und danach kann er dann auch gerne wieder auf Länge gebracht werden und da gerne auch ganz entspannt locker Sachen machen, wo man auch irgendwie, ja, statisch halten kann.
Ja, okay. Also auf keinen Fall andersrum. Das bringt dann nämlich überhaupt nichts.
Ja, genau. Also dadurch, dass wir halt eben der Muskel halt eben während des Laufens sich zusammenzieht, ne, den vorher unglaublich auf Länge zu bringen und diese statische Dehnen wäre in dem Fall eher, ja, kontraproduktiv. Ja,
total. Okay. Ja gut, da haben wir jetzt schon eigentlich schon mal die ganzen Rahmenbedingungen mitbekommen. Vielleicht nochmal so als Takeaway-Messages, vielleicht für Leute auch, die nicht so viel extra Zeit haben. Welche vielleicht effektiven Tempoeinheiten würdest du gerade Läufern empfehlen, die eigentlich schon so ihr Training haben und jetzt nicht so viel Zeit haben, noch was drauf zu packen sozusagen, sondern die das irgendwie dann die Tempoeinheiten integrieren müssen in den Rest von ihrem Alltag?
Ja, also Zeit ist ja bei mir auch, man denkt immer vielleicht, auch als Trainer hat man viel Zeit, aber als Familienvater, ne, vielleicht geht es ja anderen auch so, oder es wird wahrscheinlich viel so gehen, ne, man hat eine Familie, man hat Kinder, man hat noch einen Job, wenn man nach Hause kommt, geht zu Hause die Arbeit weiter und man will trotzdem irgendwie gut trainieren. Und was sich da bewährt hat, wo man auch wirklich gute Erfahrungen gemacht hat, sind halt wirklich so Hit-Einheiten, wo man sagt, hey, ich laufe jetzt mal 10 Minuten mich ein und dann mache ich halt so 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam oder eine Minute schnell, eine Minute langsam. Das mache ich dann 10 Mal oder bei 30 Sekunden vielleicht auch 15 oder 20 Mal, laufe dann noch eine Runde aus, so dann habe ich meine, keine Ahnung, 30, 35 oder auch mal 40 Minuten noch irgendwie mal schnell gemacht. Das geht immer. Mhm. Ne? Man könnte auch sagen, ich renne mal die Treppe rauf und runter. Auch das wäre eine Möglichkeit, mal das System so ein bisschen herauszufordern. Aber das sind so im Kern. Und dann hat man wirklich eine gute VO2-Max-Einheit auch gemacht, indem man halt eben über einen kurzen, intensiven Impuls wirklich das Herz-Kreislauf-System einfach eben trainiert. Auch für alle, die wenig Zeit haben und halt eben nicht sagen, komm, ich muss jetzt hier heute 1,5 Stunden irgendwie ein Schwellenintervalltraining machen. Dafür ist die Zeit einfach gar nicht da.
Ja, und das würdest du dann so einmal die Woche oder so, also ja, einmal die Woche fest quasi einfach integrieren.
Ja.
Und würdest du sagen, dass man dann auch einen Effekt also erwarten kann, dass sich dann auch positiv natürlich das in der Pace widerspiegelt ab einer gewissen Trainingsroutine?
Ja, also oft, was ich immer feststelle, ist, für einen kurzen Moment können alle sehr intensiv trainieren. Und da haben auch alle oft Freude dran. Ne? Ich denke jetzt beispielsweise immer so an das neue Jahr, wenn alle wieder anfangen. Ne? 14 Tage, 3 Wochen gut trainieren, das ja, können alle. Aber ein Jahr hat 52 Wochen und 52 Wochen im Jahr vielleicht nur 1 oder 2 Trainingseinheiten pro Woche zu machen, das fällt vielen schwer.
Ja.
So. Und wenn man das macht, ist das eigentliche Geheimnis nur dran zu bleiben und das regelmäßig zu machen. Ja. Und dann führt tatsächlich kein Weg dran vorbei, dass wir eine Anpassung am Körper haben. Und dann müssen wir zwangsläufig, auch wenn man nicht schneller werden will, auch das habe ich schon öfters gehört, ja Alex, ich will eigentlich ja gar nicht schneller werden, dann bin ich ja bei dir gar nicht richtig. Du willst vielleicht nicht schneller werden, aber wenn du richtig trainierst, dann wirst du wahrscheinlich zwangsläufig trotzdem schneller werden, auch wenn es nicht das Ziel, auch wenn es nicht das Ziel gewesen ist, weil du halt eben
ja,
gut trainiert hast.
Richtig. Es ist ein schönes Byproduct, was man dann einfach genießen kann.
Ja.
Ja, okay, verstehe. Würdest du Leuten dann auch raten, wenn sie jetzt wirklich ernsthafter an das Tempotraining rangehen, dass sie die Regeneration auch ernster nehmen müssen? Oder ja, kann man da dann eigentlich seinen alten Routinen folgen? Oder erfordert Tempotraining dann halt doch irgendwie ein bisschen intensivere Recovery?
Klar, also je intensiver so ein Training ist, ne, also wenn man auch mit verschiedenen Plattformen arbeitet oder wenn jemand eine Garmin-Uhr hat, ne, kriegt man ja auch immer so einen Wert angezeigt, ja, du solltest jetzt 72 Stunden erholen, ja, ne, ob das dann wirklich nachher so stimmt, aber je intensiver eine Trainingseinheit ist, desto länger braucht der Körper einfach, um diese Reparaturprozesse einfach einzuleiten. Und bei 3-mal in der Woche kann man jetzt nicht ganz so viel falsch machen, es sei denn, du machst 3-mal in der Woche alles an einem Tag.
Ja.
Das wäre jetzt auch nicht so sinnvoll, aber wenn immer ein Tag Pause dazwischen ist, dann ist das okay. Und wenn man mal merkt, boah, ich habe das erste Mal so ein Intervalltraining gemacht, irgendwie ist die Wade jetzt doch relativ fest, weil die jetzt mehr leisten musste, dann sind es vielleicht auch mal 2 Tage, die ich brauche, um dann halt wieder meine nächste lockere Einheit zu machen. Aber Recovery, in der Ruhe liegt die Kraft, ne, hat mal jemand gesagt. Ne? Und wenn ich den Körper nicht die ausreichende Erholung gibt, dann wird er sich auch melden. Wenn man bedenkt, dass wir irgendwie so 1/3 unserer Lebenszeit mit Schlafen verbringen und da in dieser Phase wir uns wirklich gut erholen müssen, um halt irgendwie gut durchs Leben zu kommen, da ist da schon was Wahres dran. Deswegen sollte man das auch auf jeden Fall, das ist genauso wie Krafttraining, macht nicht so viel Spaß oder mal die Füße stillhalten, zu sagen, ach heute, wie heute, hier ist schönes Wetter in der Eifel, eigentlich ist Recovery, aber ja, ich gehe jetzt doch noch mal 10 Kilometer schnell laufen. Ne?
Kennt man.
Dafür ist das Gefühl vielleicht schön, aber hat vielleicht nicht so viel Sinn gemacht. Deswegen auch Recovery ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Genauso wie Schlafen, ne? Schlafen ist die beste Erholung für den Körper. Ja. Du kannst noch so viel Blackroll machen, wenn du jede Nacht nur 3 Stunden schläfst, dann würde ich sagen, pass mal auf, lass mal 2 Blackroll-Einheiten weg und schlaf oder versuch zumindest mal irgendwie 1 Stunde früher ins Bett zu gehen und vielleicht ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Das würde mehr Erholung bringen, als sich mit irgendwas einzureiben oder auf der Faszienrolle zu hängen.
Ja, absolut wichtig, ja. Hm. Ja, das ist ja das Körperliche, das andere ist ja noch so ein bisschen das Mentale und vielleicht hast du da ja auch dann nochmal so die ein oder anderen Tipps, weil du dich ja schon durch so harte Einheiten gekämpft hast, gerade auch während deiner Hochlaufbahn, sag ich jetzt mal. Mhm. Manchmal ist es ja wirklich mental schwierig, durch solche Tempotrainingseinheiten zu kommen, ne? Weil wenn irgendwie die Hälfte des Körpers tut irgendwie weh, man ist jetzt auch nicht so der Intervallfan. Hattest du damals oder jetzt vielleicht auch immer noch irgendwelche so mentalen Tricks, mit denen du dann auch irgendwie dein Limit noch weiter pushen konntest im Training?
Also damals, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, also gegen Ende meiner Laufbahn, ne, also ich habe mit, ich glaube, 26 aufgehört mit dem Leistungssport, also die 400 Meter, werde jetzt 37, also vor knapp 10 Jahren. Und nachher hatte ich echt meine Probleme mit 300 Meter Läufen. So 300 Meter, also 200 ging immer gut, 150 ging gut, Überdistanz ging auch super, 500, 600, 700, aber diese 300 Meter, diese Trainingseinheiten, die waren für mich so eine mentale Herausforderung, dass ich schon an dieser Linie stand und wusste, das wird gleich nicht gut. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn es mir nicht gut geht und ich den Fokus da drauf lenke, dann kann es halt eben nur schlecht werden. Und so allgemeine Tipps, die so einem helfen, 300 Meter, da hattest du nicht viel Spielraum, irgendwie was machen zu können. Ne, das war dann vorbei. Aber wenn ich so mein Intervall jetzt heute mache, dann gucke ich wirklich oder achte darauf, dass ich immer nur in dieser einzelnen Phase bleibe, wo ich gerade bin. Weil wenn ich dann denke, oh, ich muss jetzt noch 10 Stück machen.
Ja.
Das war der erste. Ja. Alles, was noch kommt, ist unglaublich schwer.
Ja.
Ich sage auch gerne, wenn du deine Autobiografie schreiben willst und du daran denkst, das Buch hat irgendwie 1000 Seiten, und du an das Ende denkst, dann denkst du, ach du Scheiße.
Stimmt.
Wann soll ich denn damit fertig werden?
Ja.
Aber wenn du das Ziel hast, hey, jeden Tag schreibe ich 2-3 Seiten,
ja,
das ist viel schneller da und auch ein positives Erlebnis viel früher, als wenn du an das Endresultat denkst.
Stimmt.
Und deswegen hangel ich mich einfach immer von Intervall zu Intervall.
Ja.
Wo ich dann jetzt weiß, okay, wenn ich einen Minutenlauf habe, dann weiß ich, okay, jetzt die Minute habe ich geschafft, perfekt. Jetzt habe ich 1 Minute Erholung, in der versuche ich jetzt mich auf den Atem zu konzentrieren, meinen Puls zu senken und dann kommt wieder die Minute, okay, die Minute, schön konzentriert bleiben, effizient beim Laufen, ne? Versuche energiesparend zu laufen, ist der nächste wieder um. Und dann sehe ich, ach, Hälfte schon geschafft, perfekt. Ne? Also ich bin dann eigentlich immer in den einzelnen Abschnitten, um halt letztendlich ja die Einheit, und da ist es dann irgendwie dann doch schnell vorbei. Ne?
Ja, ja, ja.
Und beim Rennen, auch da kommt man ja mal an den Punkt, wo man sagt, boah, jetzt gerade tut irgendwie alles weh. Man kennt das ja vielleicht, ne? Da gibt es so Abschnitte, da weiß man gar nicht, was ist zwischen Kilometer 5 und 12 passiert. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da warst du vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Da warst du irgendwie im Tunnel. Was mir hilft, ist oft irgendwie ein Lied irgendwie mitzuträllern oder wenn man sowieso was hört, dann hat man vielleicht so einen Ohrwurm. Aktuell sind so Kinderlieder von unseren Kindern im Ohrwurm, wo man wieder sagt, da hörst du mal wieder das eine. Oder halt eben zählen, ne? Oder sagt, okay, ich zähle immer bis 10 oder versuche meine Schrittfrequenz irgendwie ein bisschen zu erhöhen und auch da so ein Rhythmus, wo man sagt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann kommt wieder 1, 2, 3. Ne? Und das macht man dann irgendwie 10 Mal, da hat man 100 Schritte gemacht und dann ist der Fokus auf einmal doch schon wieder woanders gewesen. Ne? Da kam vielleicht die nächste Verpflegungsstation oder dann hat man vielleicht am Rand war irgendwie auch nochmal andere Musik oder Leute, die einen angefeuert haben, dann hat man den Fokus wieder ein bisschen verändert. Das sind so Sachen, die ich immer ganz gerne mache. Entweder singen oder auch mal gucken, was die anderen Läufer oder Läuferinnen für Schuhe anhaben. Ne? Welche haben denn den gleichen Schuh wie du? Ne? Wo man sagt, ach guck mal, da ist wieder einer. Ne? Oder jetzt in Göteborg war das einfach.
Stimmt, glaube ich.
Waren sehr viele Schuhe.
Viel unterwegs.
Genau, das sind so die mentalen Tipps. Ne? Also so wie ich das immer mache. Ne?
Ja, finde ich gut. Auch gerade halt dieses im Moment sein, ne? Nicht so sehr an die Zukunft denken, gerade in Intervalleinheiten, weil da hast du vollkommen recht, wenn man schon bei der ersten Einheit daran denkt, dass da jetzt noch 9 kommen, ey, das ist so demotivierend.
Also, total. Und dann lief der erste auch nicht so gut, dann
genau.
Denkt man
auch. Ja.
Ja.
Ja, gute Tipps an der Stelle. Alles klar, mega, Alex. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und vor allem all die Tipps, die du uns heute gegeben hast. Mich hat es auf jeden Fall motiviert, mich wieder ins Tempotraining zu stürzen. Diese Woche auf jeden Fall wieder. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr große Freude bereitet. Und ich hoffe, dass der ein oder die eine oder andere vielleicht noch ein bisschen was mitnimmt und vielleicht dann sagt, okay, in meiner Struktur bin ich sehr festgefahren. Ein bisschen mehr Lockerheit, aber für alle, die zu locker an die Sache rangehen, sagen, ah, vielleicht macht doch mal Sinn, das Intervalltraining zu gestalten.
Absolut.
Ja. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und du selber hast ja auch jede Menge coolen Lauf-Content im Angebot. Verrate doch gerne mal unseren HörerInnen noch, wo man dich findet, wo man dich im Netz findet. Was gibt's denn da so alles von dir?
Also wo bin ich aktiv? Ich habe selber auch einen Podcast, ne? Der Podcast Schneller werden, der Lauf- und Marathon-Podcast. Ne? Was teile ich da? Also da teile ich eigentlich das Authentische, was ich glaube auch heute wieder gespiegelt hat. Da erzähle ich einfach das, was mir wichtig ist. Vor allen Dingen auch viele mentale Sachen, aber halt eben auch Tipps und Tricks rund um das Thema Laufen, von Anfänger bis fortgeschritten. Ansonsten bin ich auf Instagram aktiv. Da findet man mich unter meinem normalen Namen, alexander.maisolle. Auch da gibt es immer wieder Content, den ich spiele, aber auch mehr da. Das, was mir gerade so einfällt, alles von auch überlaufen und auch sehr viele mentale Punkte. Und auf meiner Seite, falls der eine oder andere oder die andere auch schneller werden möchte, dann auch gerne im Bereich Coaching. Da ist einfach www.schnellerwerden.de, alles aneinander geschrieben. Da kommt ihr auf meine Seite. Da gibt es immer ein kostenloses Erstgespräch. Also ich trainiere niemanden, ohne vorher mit der Person gesprochen zu haben. Mittlerweile kommen die Leute aus ganz Deutschland, aus Europa, mit denen ich trainieren darf. Und da gibt es halt, wie gesagt, immer ein erstes Gespräch vorab, um einfach festzustellen, hey, macht das überhaupt Sinn? Ne? Weil nur wenn die Beziehung stimmt, macht so ein Coaching Sinn. Auch wenn man vielleicht sagt, ich brauche eine Expertise, die kaufe ich mir jetzt vielleicht ein, dann habe ich einen guten Trainingsplan, den ich bekomme, da wäre ich dann raus, weil es muss einfach matchen. Weil nur dann kommen diese Punkte ins Spiel, die wir eben gesagt haben, ne? Der Körper ist ein Feedback-Instrument, wir müssen auch mal zwischen den Zeilen lesen, der Kopf macht wahnsinnig viel aus und da braucht man halt auch als oder muss man als Coach auch eben auch mal zuhören, ne? Und dann ist vielleicht mal eine Woche, wo man sagt, hey, wir machen jetzt mal eine Woche Pause, auch wenn es vielleicht der Trainingsplan anders vorgesehen hat, aber die Pause brauchst du jetzt, ne? Ja. Und das ist mir halt eben persönlich wichtig. Also für alle, die sagen, sie haben Lust, schneller zu werden und wollen einen Coach haben, mit dem sie auf Augenhöhe reden können, dann bin ich vielleicht der Richtige.
Ja, noch sehr smart gewählte URL und Podcast-Name, muss ich an der Stelle auch mal gratulieren.
Das war irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie Begriff und da habe ich gesagt, ja.
Passt doch.
Passt eigentlich. Ja.
Sehr schön. Die Links kommen natürlich wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Liebe HörerInnen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne diesen Podcast und hinterlasst eine gute Bewertung. Das versüßt uns jedes Mal den Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Haltet die Ohren steif und wie immer, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.